Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Joker News Extended Podcast Nr. 24 am wunderschönen Sonntag, ein Tag nach dem Tag der Einheit. Hast du den denn gebührend gefeiert, Benjamin?
Na, was heißt gebührend gefeiert? Was kann man da noch mehr feiern, als was man sonst tut?
Ja, das stimmt. Wir feiern ja eigentlich durch, kann man tatsächlich sagen. Aber kennst du jemanden, sag ich mal, der aus dem ursprünglichen Osten kam oder kommt und hast dich mit dem mal wieder connected?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne niemanden.
Echt? Ja. Krass. Und ja gut, du bist ja jetzt noch nicht so lange in Berlin. Das wird sich ja vielleicht irgendwann ändern, weil ein paar gibt es hier immer noch, obwohl es auch extrem viele Zugezogene gibt. Aber das soll heute ja nicht unser Thema sein. Wir haben uns hier zum wöchentlichen Joker News Extended Podcast zusammengefunden, um die Woche ein bisschen aufzuarbeiten, was alles so passiert ist bei Apple und um Apple herum. Und ich würde sagen, als erstes Thema gehen wir vielleicht mal auf die massenhafte Software bzw. die Aktualisierungen, die rausgekommen sind. Ja, du möchtest vorher noch was sagen. Und zwar, genau. Ich weiß schon, was du sagen willst. Wir wollen ja immer am Anfang des Podcasts die Bewertungen bzw. ein paar Bewertungen vorlesen, richtig?
Genau.
Vielen Dank für die Erinnerung. Das haben wir nicht letztes Mal vergessen. Da kannst du vielleicht ja mal eine vorlesen.
Genau, und zwar, da haben wir eine Bewertung von Ja, einverstanden.
So heißt der Name, oder was?
Genau. Ja. Genau, und zwar mit Hey, das ist einfach großartig, richtig cool. Und John94, bitte zweimal die Woche.
Ja, vielen, vielen Dank an Ja, einverstanden und John94. Ich meine, zweimal die Woche wird für uns auf jeden Fall sportlich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir irgendwann mal anfangen, vielleicht einen Videopodcast auch daraus zu machen oder ein Videopodcast, ein Audiopodcast. Müssen wir mal schauen, wie wir das auch zeitlich hinkriegen. Benjamin ist ja auch immer sehr, sehr eingespannt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Bewertung für den Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber. Und je mehr da natürlich an Feedback kommt, desto mehr Zeit können wir auch drauf verwenden. Deswegen, ja, was möchtest du sagen?
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich John 49 hätte sagen müssen.
Benjamin, das ist, ich glaube, John 49 wird jetzt relativ böse sein.
Ja, das aber passiert, wenn man zu viel der englische Artikel liest.
Ja, vielleicht mal auch übersetzen lassen mit der Apple-Übersetzungsfunktion. Die gibt es ja leider noch nicht überall, ne?
Die gibt es noch nicht überall, aber
bei manchen Webseiten funktioniert das, bei anderen gar nicht.
Ja, das ist wohl sehr abhängig davon, wie die das implementiert haben.
Ja. Ich würde sagen, apropos Implementierung, hast du schon die neue, die Software-Updates implementiert in deine ganzen Systeme?
Jetzt habe ich es nachgeholt.
Ach krass.
Einerseits mit der iOS 14.2 Beta 2.
Die hast du jetzt drauf, oder was?
Die habe ich jetzt drauf.
Kann ich jetzt auch aktualisieren oder ist das ein Drama?
Nö, ich bin recht zufrieden damit.
Aber was hat sich denn jetzt groß geändert? Einmal dieser Screen für Musik, ne? Den habe ich ja sowieso nicht wahrscheinlich.
Genau. Dann noch in Shazam, dass man das im Kontrollzentrum anzeigen lassen kann. Mhm. Alternativ gab es jetzt auch noch einige Emojis. Da gab es jetzt wohl etwas mehr.
Sei werden die jetzt auch bei anderen angezeigt, wenn die noch nicht iOS 14 drauf haben? Nee, ne?
iOS 14.2. Ich gehe davon aus, dass sie auch schon angezeigt werden müssten, ja.
Das müssen wir nachher mal ausprobieren. Kannst du mir ja mal dann ein Emoji, was gibt es denn da jetzt Schönes?
Das anatomische Herz, eine Lunge, Ninjas, Bubble Tea gibt es auch neu.
Und auch so ein komischer Smiley mit großen Augenbrauen und Schnurrbart.
Genau. Sonst gab es wohl auch noch ein paar Tiere, sei es Bison, Mammut, Biber, Eisbär.
Aber sag ich mal, diese sonst gibt es keine, es war ja keine großen Änderungen eigentlich da, ne?
Nein, das waren überwiegend kleine Änderungen. Hm. Teilweise auch Änderungen, welche wir gar nicht sehen konnten. Beispielsweise bei der Apple Card gab es jetzt auch eine Anzeige für jährliche Ausgabenaktivität.
Mhm. Ach so, in der Aktivitäten-App?
Nein, das war bei Apple Card. Das haben wir
leider. Ach so, das haben wir ja gar nicht. Da sind wir, ist für uns nicht interessant. Apropos aber WatchOS 7.1 Beta 2, da haben wir ja letzten Podcast auch drüber gesprochen, da hattest du dich noch nicht getraut, das zu installieren. Wie sieht es denn da aus?
Habe ich schon installiert und ich habe recht wenig gemerkt, wobei andere meinten, dass der Akku recht schwächelt. Mhm. Das teilweise auch beim iPhone wo die meisten einfach dazu raten, dass man einfach ein Backup macht, beim iPhone beispielsweise. Bei der Watch geht das, naja, nicht
Nur
wirklich.
über das iPhone Backup.
Genau. Und dass man das dann immer neu aufsetzen sollte, falls solche Probleme mit der Batterie auftreten sollten.
Du und die Watch Faces war das bei der Beta, wo die Watch Faces verschwunden sind?
Die Watchfaces.
Ja, ich dachte, es gab ein Update, also ein Beta-Update, wo irgendwie die Watch Faces weg sind. Da hast du doch erst gesagt, ich installiere das noch nicht, weil irgendwas weg ist. Waren das die Watch Faces oder was war das?
Ja, das war bei der Beta 1.
Ah, okay, aber die hast du übersprungen quasi.
Die habe ich so gesehen übersprungen, ja.
Okay, das heißt, ich kann ja die beiden auch schon mal aktualisieren. Vielen Dank, Benjamin, dass du vorangeschritten bist. macOS 11 Beta 9 habe ich auch installiert. Ich habe gesehen, die haben einige App-Icons ein bisschen verschlimmbessert, oder?
Na, was heißt verschlimmbessert? Sie haben es
Verbessert?
ein bisschen getweakt. Sei es jetzt beim QuickTime-Icon, dass es jetzt einen schwarzen Hintergrund hat.
Ja, finde ich, sie sieht besser aus, auf jeden Fall.
Dann gab es auch noch die neuen Emojis auch dazu. Und das App Store-Icon wurde auch ein bisschen entsättigt vom Schatten her.
Hast du bei der Performance irgendwas feststellen können?
Bei der Performance muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich bin ja neuerdings auch wieder auf Big Sur Beta draufgegangen,
Ja.
aufgrund dessen, dass ich mit 10, 15, 7 ein paar Probleme hatte.
Ja, da können wir auch gleich mal drauf kommen. Das ist ja wirklich. Pff. Also, ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Du kannst ruhig beginnen.
Also, ich habe ja diese, sag ich mal, Updates, die für Catalina kommen, habe ich ja immer eigentlich relativ zeitnah gemacht. Aber jetzt ist es, sag ich mal, bei der Arbeit zum Beispiel oft so, die werden angeboten und dann so nach dem Motto, willst du jetzt installieren? Und dann sage ich immer, versuch's heute Nacht oder morgen. Und dann bleiben die manchmal ein paar Wochen da drauf, weil ich es einfach nicht dazu komme, das durchlaufen zu lassen und auch wieder vergesse. Da war es tatsächlich so installiert, sowohl auf meinem MacBook Pro 16 Zoll als auch auf dem Mac Pro im Büro. Und der Rechner, die sind beide so laut geworden, die Lüfter gingen an und es hat wirklich nichts mehr vernünftig funktioniert. Und ich habe das erst gar nicht mit dem Update in Verbindung gebracht, weil das, sage ich mal, ja einfach über Nacht durchgelaufen ist und am nächsten Tag war es fertig. Ich habe das gar nicht, sage ich mal, auf dem Schirm gehabt, dass da ein Update gemacht wurde und dachte nur, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann habe ich gleich in der Aktivitäten-App gesehen, dass da Account SD ein Prozess ist, der extrem viel Leistung zieht. Und ich konnte es mir nicht erklären, woran das liegt. Dann habe ich gedacht, okay, es liegt eventuell in Mails. Weil zum Beispiel habe ich Mails geschrieben, es ist super langsam. Ich habe halt einen ganzen Satz geschrieben und das Ding kam halt 0,0 hinterher. Und dann habe ich irgendwann meine Accounts deaktiviert, neu gestartet und wieder aktiviert und habe auch einmal komplett, wie heißt denn dieses geile Programm? Onyx, ich weiß nicht, ob kennst du das? Ja, ne?
Kenne ich, ja.
Habe ich komplett einmal drüber laufen lassen, habe alles zurücksetzen lassen, was man da zurücksetzen kann. Kann ich im Übrigen nur jedem empfehlen, mal zwischendurch, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Onyx, da auch die richtigen Haken zu setzen, da einmal das drüber laufen zu lassen, danach ging es wieder. Aber was zum ist denn da bitte los? Das kann doch nicht sein, dass sie bei 10, 15, 7, dass da sowas passiert.
Genau aus dem Grund haben sie das Update danach auch direkt zurückgezogen, was ich dann auch sehr interessant fand.
Das ist
Aber
Wahnsinn.
auf jeden Fall gab es wohl unterschiedliche Herangehensweisen, mit dem Problem umzugehen. Viele haben es wohl geschafft mit den Systemeinstellungen, dass man sich einfach bei der Apple-ID abmeldet, neu startet und dann wieder einloggt. Manche haben teilweise auch den SMC oder NVRAM zurückgesetzt. Andere haben es ein bisschen kurioser angestellt und schon ein bisschen was beim Terminal versucht oder auch gewisse Systemdateien umbenannt,
Ja,
was dann
stimmt, das
auch
habe ich auch
schon ein
gesehen.
paar Probleme
Ja.
beheben sollte. Also.
Ja, bloß das ist trotzdem, also Catalina, kannst du ja wirklich sagen, das ist, also das hatte keinen glücklichen Lauf, das gesamte System. Und ich sag mal, allein bei ab 10, 15, 15, 15, 6 oder sag ich mal, ab der fünften oder sechsten Version eines Betriebssystems ist das in der Regel immer sehr stabil. Ich weiß nicht, wie es dir geht, zum Beispiel mit der Nachrichten-App auf Catalina. die ist immer so hinterher. Wenn ich dich da zum Beispiel suche, erstmal dauert das Ewigkeiten, bis sozusagen dein Chat angezeigt wird. Und dann ist es so, dass der manchmal, wenn wir geschrieben haben auf dem iPhone, dass die Daten einfach nicht ankommen und ich muss dann in Einstellungen gehen und sagen, bitte synchronisieren und dann irgendwann kommen die Daten an.
Ja, das hatten wir letztens, als wir uns treffen wollten und ich schon gemeint habe, ich bin schon da.
Stimmt. Da war es absolut. Also ja, wir können einfach nur hoffen, dass das Thema schnell durch ist, dass Big Sur hoffentlich, ich meine, es sieht ja zumindest erstmal grundsätzlich stabiler aus von dem, was man so mitbekommt. Ich hatte auch, wenn wir uns zurückerinnern an die Beta-Phase von Catalina, da schon nicht hier wirklich einen super Eindruck von dem System. Bei Big Sur ist es ein bisschen anders, aber muss man auch abwarten natürlich, wie es dann final läuft. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn das bald an den Start geht. Ich glaube, Mitte Oktober soll es ja vermutlich released werden, ne?
Genau.
Meinst du wirklich, also ich bin da so ein bisschen, das ist ja, sage ich mal, die Gerüchtelage, was das Release angeht. Eigentlich würde es aber sehr mehr Sinn machen, das zusammen mit neuen Macs rauszubringen, oder?
Naja, man kann die Software so gesehen auch wie beim iPhone auch
Oh.
schon vorher releasen. Das sollte
Stimmt.
kein Problem darstellen.
Ja.
Die einzige Sache, worauf man vielleicht achten sollte, ist, wenn man wirklich ein Upgrade zum iPhone 12 machen will, dass man nicht auf iOS 14.2 upgradet, wegen der Backups.
Wie nochmal, wir haben ja jetzt gerade über Big Sur gesprochen. Das ist jetzt bezogen auf iOS 14, ne?
Genau, das ist in Bezug auf iOS 14, aufgrund dessen, dass man die Backups dann nicht einspielen kann, aufgrund dessen, dass die iPhones noch auf 14.1 sind.
Das heißt, man muss dann das iPhone erstmal leer einrichten, quasi upgraden.
Und dann erst das Backup aufspielen, wenn es klappt.
Wobei ich sagen muss, ich habe das jetzt mehrfach gehabt, wenn ich zum Beispiel migriert bin, aber das war auch nicht bei iOS, sondern bei macOS. Bei macOS bietet er zumindest an, wenn du ein Backup hast und das einspielst, das System vorher einmal auf das Neue zu upgraden und dann erst das Backup einzuspielen. Vielleicht ist Apple da so schlau und macht das bei den iOS-Versionen auch so. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber klar, die iPhones werden mit 14.1 kommen. Oder? Ja, die werden in
Mit
14.1 kommen,
14.1, genau.
ja, und müssen dann aktualisiert werden auf 14.2. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ansonsten kann man ja eigentlich festhalten, auch jetzt in dieser Phase, dass die Apple Services auf jeden Fall auf eine harte Probe gestellt wurden. Da frage ich mich immer, kriegen wir das nur so krass mit, weil Apple Hardware und Software aus einem Guss, sage ich mal, anbietet und man natürlich die Services benutzt? Oder ist es einfach so, dass bei Apple öfter Dienste ausfallen als bei Google oder bei Amazon?
Das kann ich dir so nicht
Ja.
beantworten, aufgrund dessen, dass ich es halt immer nur bei Apple
Klar.
mitbekomme.
Ja.
Aber das hat sich in letzter Zeit doch ein bisschen mehr gehäuft.
Ja. Also, wenn man da mal diese Serviceübersicht anguckt, wie oft da was ausgefallen ist in letzter Zeit, dann ist das schon wieder ex, also ist schon krass. Und man muss dazu bedenken, eigentlich ist ja die Beta-Phase sehr sauber verlaufen, sehr ruhig und sehr zuverlässig und pünktlich und auch mit wenigen, ja, also im Großen und Ganzen im Vergleich jetzt auch zu den Vorjahren auf jeden Fall sehr stabil. Und man merkt aber auf jeden Fall, dass da anscheinend extrem viel passiert, auch im Serverbereich, wo Apple anscheinend immer noch nicht komplett perfekt aufgestellt ist. Also so ist zumindest mein Eindruck, weil da immer wieder Fehler passieren und Services ausfallen.
Ja, das habe ich gemerkt, als ich beispielsweise nur Apps updaten wollte, was ich regelmäßig mache und es dann gar nicht möglich war.
Ja.
Das war halt wirklich über 3 Stunden hinweg wohl so. Nicht nur in Bezug auf den App Store, sondern teilweise auch in Bezug auf Apple Music, Apple TV Plus, als auch iWork, als auch iCloud. Und das macht es dann natürlich sehr schwer zu arbeiten.
Vor allen Dingen das, was ja, sag ich mal, nicht passiert, ist, dass der Nutzer irgendeine Anzeige bekommt nach dem Motto, geht gerade nicht, weil Server down, sondern der muss ja dann auf diese Seite gehen, um zu sehen, da ist ein Fehler. Und extrem viele, zumindest sag ich mal jetzt von meinen Kunden, die beziehen den Fehler dann auf sich, dass sie ja was falsch gemacht haben und dass deswegen quasi der Dienst jetzt nicht funktioniert. aber man kann nichts machen.
Ja.
Und das generiert natürlich dann immer Support-Volumen, aber im Endeffekt kann ich ja auch nicht sagen, so, Apple hat den Server gleich wieder oben. Im Prinzip bin ich einfach nur Informationsquelle, weil die Software nicht anzeigt, dass bei Apple gerade ein Fehler da ist, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn sie sowas noch implementieren könnten.
Ich glaube, ehrlich gesagt, die wollen das nicht, weil die wollen genauso wenig, dass man die Geräte auseinandernimmt. Wollen die, glaube ich, genauso wenig, dass Fehlermeldungen im System zu sehen sind. Kann ich mir einfach von der Ästhetik her vorstellen, weil jeder kennt die Screenshots von Windows mit dem blauen Bildschirm. Ich glaube, dass Apple sowas aus dem Weg gehen möchte, weil ich meine, wenn du mal bei Google eingibst, diese Bildschirme, die man da bei Windows so bekommt, das sind ja zum Teil auch sehr, sehr lustige Fehlermeldungen.
Ja. Genau, sonst wollte ich noch ein bisschen auf tvOS eingehen.
Mhm.
Da soll es wohl möglich sein, zumindest bei manchen 4K schon streamen zu können. Innerhalb
Quatsch.
Von YouTube. Doch.
Das muss ich gleich mal ausprobieren.
Der Rollout soll wohl jetzt stattfinden und dann, je nachdem, wie das Update eben verteilt wird, auch schon zur Verfügung stehen. Und es gab auch teilweise Änderungen innerhalb von YouTube bei iOS. Da wurde es wohl wieder aktiviert, dass man innerhalb des Browsers Picture-in-Picture haben kann.
Wobei das ja nur im Browser ist und es nicht klar ist, ob YouTube das auch für die App irgendwann mal bringen wird, ne?
Einerseits das, andererseits, ob sie das dann in Abhängigkeit mit einem Abo stellen, also mit dem Premium-Abo, aufgrund dessen, dass das ja teilweise auch schon sehr kontrovers ist, aufgrund dessen, dass es wegen der Gesetzeslage eigentlich nicht erlaubt sein dürfte.
Was?
Dass die Picture-in-Picture so weit verbieten würden. Also im Endeffekt mit einem Premium-Abo koppeln.
Krass.
Heißt, die winden sich da auch schon sehr stark darum, wie sie was machen können.
Ich meine, also YouTube im Safari nutzen ist für mich keine Option. Für dich?
Für mich auch nicht eigentlich.
Also gut, ich nutze die Premium-Variante, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ob Picture-in-Picture wirklich eine Funktion ist, die man jetzt... Also ich finde die Funktion auf jeden Fall für YouTube hilfreich, wenn man nebenbei was gucken will, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt für mich nicht so ein Number One Feature oder so. Also genauso wie, sag ich mal, ich würde jetzt auch keine Musik auf YouTube hören und im Hintergrund oder im Vordergrund was anderes machen. Gibt's so und so. Aber ist auf jeden Fall jetzt im Moment erstmal nur über Safari möglich und bin gespannt, wie Google oder YouTube damit umgehen wird. Ob das irgendwann mal auch für die App freigeschaltet wird.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert, sagen wir so.
Auf jeden Fall. Kommen wir als nächstes zum iPad Air oder hast du noch was du mir nachreichen möchtest? Ich muss ja mal nachfragen, weil sonst manchmal müsst ihr, liebe Zuhörer, wissen, wenn ich dann zum nächsten Thema übergehe, dann sehe ich auf der anderen Seite wie Benjamin. Wenn wir irgendwann mal einen Videopodcast machen, dann werdet ihr es sehen, wie er beide Hände wie auf so einem Karneval shakt, weil er noch was sagen möchte. iPad Air 4 steht der Release bevor, so wie es aussieht. Ist ja im Moment noch nicht bestellbar.
Genau, aber ist bisher noch nicht bestellbar. Aber Apple hat wohl schon Werbematerial an die Stores versendet, laut Mark Gurman. Und dementsprechend könnte der Release sehr weit voranschreiten und schon innerhalb der nächsten paar Tage vielleicht schon stattfinden.
Welche Farbe findest du denn eigentlich von denen, die es da gibt, am spannendsten?
Von der Farbe her.
Mhm.
Ich muss ehrlich sagen, das Sky Blue hat mich ein bisschen gepackt.
Ich finde das Sky Blue, also ich finde zum Beispiel ein Sky Blue bei der Apple Watch hätte ich auch sehr cool gefunden.
Wobei da heißt es ja nicht Sky Blue.
Nee, ich weiß, aber ich meine nur, das Blau bei der Apple Watch ist halt sehr direkt und bei den iPads ist das ja eher so pastellig. Das ist ja so ein bisschen leichter und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil es nicht so in your face ist, weißt du? Aber das Blau würde ich auch sagen, wäre das, was auf jeden Fall am interessantesten ist. Bin immer noch am Hin und Her überlegen, ob ich eventuell ich würde wahnsinnig gerne diese Touch-ID ausprobieren. Frage, ob sich das lohnt, das dafür zu kaufen, wahrscheinlich nicht. Ich sag mal, alle iPad Pro-Nutzer brauchen eigentlich, also für die ist das eigentlich keine Option, es sei denn, sie legen extrem viel Wert auf den Look. Oder?
Oder sie bevorzugen es wegen der Funktion, welches Pro hatten. Also 120 Hertz oder
Nee,
sonst.
ich meine jetzt vom, wenn man ein iPad Pro hat, zu wechseln auf ein iPad Air, ist ja eigentlich, gibt es ja keine Merkmale jetzt außer Farbe und Touch-ID.
Teilweise auch noch RAM bzw. neuerer Chip. Aber sonst
Ja.
würde ich sagen, eigentlich keinen Grund, was zu wechseln.
Ja. Also ich sag mal, der Chip, müssen wir ehrlich sein, wer merkt das wirklich? Was benutzt jemand auf dem iPad Pro, wo man das merkt? Also, wo man es merken würde.
Also ich würde schon sagen, dass man das nach der Zeit merken kann, besonders wenn man es tagtäglich nutzt und dann auch ein bisschen mehr daran arbeitet. Da merkt man das auf jeden Fall, aber sonst merkt man es kaum.
Du musst schon richtig, also du musst ja schon sehr intensive Geschichten nutzen, sonst merkst du es ja nicht.
Habe ich auch schon in Bezug zur Uni gemerkt, also
Hast du das gemerkt?
ich habe es schon gemerkt, ja.
Bei was denn? Weil du Notizen offen hattest und dein Mailprogramm oder
Nee, das war ein bisschen mehr als nur das, aber das hat man dann nach der Zeit doch auch schon gemerkt.
was? Ja? Okay. Gut. Dann lassen wir das mal so stehen, glaube ich dir. Ich persönlich habe es noch nicht geschafft. Also gut, beim iPad Pro ist es, ich weiß es nicht. Ich finde es immer, es läuft alles sehr flüssig. Man hat nicht so viele Unterbrechungsmöglichkeiten oder Fehler, die in macOS gerne mal auftreten, sind halt beim iPad oder bei iOS, iPadOS eher seltener. Damit können wir aber vielleicht direkt zum nächsten Thema übergehen, zur iPhone 12 Produktion, die jetzt in vollem Gange ist. Und ja, trotz Feiertagen, die haben ja vom 1. bis 8. Oktober Nationalfeiertag, ne?
Ja.
Also eine ganze Woche lang wird da gefeiert. Das finde ich ja Hammer. Das gibt es hier nicht, ne?
Naja, das hat man bei uns eigentlich nur so von Weihnachten zu Silvester.
Ja. Und trotzdem wird bei Foxconn durchproduziert. Die kriegen, glaube ich, die ersten 3 Tage dreifaches Gehalt, was dann wahrscheinlich ein Normalgehalt hier ist, oder?
Ja.
Also die verdienen ja deutlich weniger. Aber die können da, sage ich mal, ein bisschen Cash machen. Bisschen extra Cash machen. Und dann wird vermutlich, wie, sag mir mal ganz kurz, wie ist die Lage, was das Release angeht, beziehungsweise das tatsächliche iPhone-Event, was ja jetzt überfällig ist langsam.
Naja, was heißt überfällig? Wir haben damit gehofft, dass es vielleicht am 30. September stattfinden könnte,
Aus der
zumindest.
Historie ist es überfällig, weil normalerweise sind wir jetzt schon durch. Wir
Genau, aus der
sitzen jetzt
Historie.
schon da und warten, dass das ankommt.
Genau. Und da hat man jetzt auch schon ein paar neue Infos dazu gehört, letztlich durch John Prosser, welcher das letztlich auf den 13. Oktober festgesetzt hat. Und dann soll im Endeffekt die Vorbestellung am 16. möglich sein. Und am 23. sollen die Geräte dann auch ausgeliefert werden.
Ja, ist ja jetzt auch die, sag ich mal, letztmögliche Szenario, wenn Apple in ihrem eigenen Timing bleiben möchte, a few weeks later. Ansonsten würde es ja schon eine größere Verzögerung darstellen. MacRumors hat ja auch, sag ich mal, ähnliches Timing veröffentlicht. Also das ist, also ich würde sagen, es ist, wie viel Prozent safe? Ich würde sagen, es sind schon 80, 90% safe, dass es jetzt so kommen wird. Und ja, wir dann endlich sehen, was es gibt, weil die iPhone 12 Pro werden sicherlich mit vorgestellt, ne? Das wird ja kein weiteres Event nur für die Pro-Modelle geben.
Nee, genau, die sollen mit vorgestellt werden. Und was eine schöne Neuerung ist, dass die wohl den doppelten Speicher haben sollen. Also von 64 GB auf 128 GB aufgestockt werden.
Bei den Pro-Modellen.
Bei den Pro-Modellen, genau.
Die 12er starten dann bei 64 und gehen hoch bis 256. Wie viel hast du in deinem aktuellen iPhone?
In meinem aktuellen habe ich 256.
Ja, ich auch. Und wie viel hast du noch frei?
Bisschen weniger als die Hälfte.
Also bei mir, ich glaube, 128 ist bei mir auch schwer machbar, aber das liegt einfach nur an den Fotos, glaube ich.
Die Fotos nehmen sehr viel Platz ein.
Ja. Von der Seite wäre ich wahrscheinlich auch, wenn dann wieder mit 256 gehen, das ist eigentlich eine ganz guter Mittelwert, weil 1 Terabyte wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr geben. Wobei ich das jetzt ja auch schon wieder mitgekriegt habe, dass die schon wieder über das iPhone 13 reden, wo ich immer so denke, das kann nicht wahr sein. Das wird ja immer jedes Jahr schneller, dass die jetzt schon über das 13 reden. Ich meine, klar, Apple hat da eine Planung, die schon vorliegt. Die ist bestimmt aber auch noch nicht komplett festgezurrt. Aber ich finde das dann immer so übertrieben, dass man schon das über das iPhone 13 redet.
Ja, was heißt darüber reden? Sagen wir so, die meisten Sachen, welche schon davor spekuliert worden sind, ist 120 Hz-Display oder auch bessere oder größere Kamerasensoren, das ist so ge in gewisser Weise eigentlich schon Standard. Aufgrund
Wobei ich.
dessen, dass es mit 120 Hertz beim iPhone 12 wohl voraussichtlich nichts.
Ja, da wollte ich gerade so sagen, also da zum Beispiel bin ich sehr vorsichtig. Ich habe das auch in Joker News immer eigentlich ausgelassen, das Thema, weil also ich glaube nach wie vor, dass es kommt. Das ist zumindest aber einfach nur ein subjektives Gefühl, weil also ich kann mir schwer vorstellen, dass es nicht kommt. Also, weil. Ja, ich kann es wie gesagt auch nicht belegen oder so, aber für mich wäre es schon krass, wenn die das dieses Jahr nicht bringen.
Es wäre auf jeden Fall heftig, dass es nicht kommen würde, aber was vorstellbar wäre, dass die es vielleicht wirklich im Top-Flaggschiff einbauen
Ja,
würden,
ja,
also im 12 Pro Max,
ja.
aufgrund dessen, dass es bei den PVT-Units ja auch geklappt hat.
Ja, das wäre auf jeden Fall natürlich auch. Für das Line-up, du musst dir jetzt vorstellen, die Minis werden auf jeden Fall abgehen. Also da muss man sich wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. Das ist ein absoluter Selling Point. Und das Max-Modell kann man so natürlich wieder auch sehr attraktiv machen, weil wenn alle auf Mini gehen, hat man genau das Gegenteil einmal mit einem Max, was dann 120 Hertz hat für die ganzen Nerds unter uns, sage ich mal, die sagen, 120 Hertz will ich unbedingt haben, ist das natürlich wäre es auf jeden Fall marketingtechnisch top. Und wie du schon gesagt hast, mit den PVTs kann das auf jeden Fall, könnte es funktionieren. Also würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen, dass sie das hinbekommen. Farbenmäßig habe ich ja auch nochmal irgendwie mitbekommen, da hatte Max Weinbach schon mal vor Monaten über Farben spekuliert beim iPhone 12, also bei den 12er Modellen, was ja auch so ein bisschen klang, dass es in so eine Richtung von iPad Air Farben geht, ne?
Genau, das sollten dann wohl genau dieselben sein und dann beim Pro soll eben einfach dieses Blau noch hinzukommen, beziehungsweise Midnight Green dann wieder wegfallen.
Ja, wie ist denn deine derzeitige Farbsituation?
Meine derzeitige?
Ja.
Ich habe Midnight Green.
Echt? Ja, ich auch. Ich weiß, also ich wüsste aber nicht, würdest du auf den Blau gehen?
Ich würde es auf jeden Fall wagen. Zumindest wenn ich den Wechsel in Betracht ziehen würde, was bei mir zum Glück nicht der Fall ist.
Wie?
Ich werde nicht wechseln jetzt.
Aufs neue iPhone?
Aufs neue iPhone, nee.
Und wenn du das Geschenk kriegst?
Wenn ich es geschenkt kriege, was ein sehr glücklicher Fall wäre, dann würde ich sogar das Blaue nehmen.
Echt?
Ja.
Das ist ja krass. Welches würdest du nehmen?
Ich würde das Pro nehmen.
Pro
Und
Max oder Pro?
nee, das normale Pro. Ich glaube, das würde vollkommen ausreichen. Genau.
Ja, dann gucken wir mal, was der Weihnachtsmann so bringt, ne?
Aber was dennoch sehr interessant ist, auch schon im Vorfeld, hat Kavia eine spezielle Variante des iPhone 12 dargestellt.
Kavi ist eine Firma, oder was?
Genau, im Endeffekt zur Veredelung von iPhones, welche sonst eher für goldene iPhones bekannt waren. Die haben jetzt wohl teilweise back to the roots geführt. Und zwar haben die wohl im Endeffekt das Backpanel aus ersten Apple-Geräten veredelt. Also wirklich ersten Apple-Computern.
Was ist das für ein Material?
Das ist dann Holz. Und die sollen wohl auch einen Teil der Platinen mit beinhalten.
Finde ich eine mega geile Idee. Es ist ein Recycling-Thema. Da fand ich ja schon mal, das hatte ich auf meinem iPhone 5, glaube ich. Da gab es von der Company, die ist jetzt auch richtig groß, die fingen damals erst an, GrooveMate, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen auch
Kenne
sehr
ich,
viel
ja.
mit Holz. Und die haben damals alte Skateboards genommen und haben quasi aus diesem Skateboard Holz so ein Backplate gemacht, die ganz dünn war und die dann so diese ganz, also die haben ja so farbliche Streifen, das sind ja so aufeinandergelegte Holzscheite, sag ich mal, doof gesagt. Und die konnte man dann auf die Rückseite kleben. Das sah halt mega nice aus. Also ich glaube, das finde ich super interessant. Kann man die bestellen oder wie läuft das?
Die kann man wohl bestellen, aber dementsprechend sind die auch sehr teuer.
Ich meine, wenn die schon Kaviar heißen, dann weiß ich ja schon, was da läuft. Aber ich finde das Thema grundsätzlich, irgendwas mit Holz zu machen, wenn es nicht zu klobig wird und nicht zu, manche, die übertreiben dann ja auch so mit diesen Holzcases oder so. Ich glaube, man muss, wenn man das edel und klein und so, dann kann das auf jeden Fall ein attraktives Thema sein.
Was auch recht interessant ist, ist, dass die Leaker wohl unter sich ein bisschen, naja, gefightet haben.
Auf
Hat man
Twitter oder
ge
was?
auf Twitter, ich
Wieso?
verfolge das gern und auch.
Also bei den Leakern, also man muss da grundsätzlich unterscheiden. Es gibt erstmal die, sage ich mal, wo ich mich auch zu zähle, die eine lange Zeit mit Apple arbeiten und dementsprechend einfach Erfahrung gesammelt haben, wie bei Apple die Entwicklung ist, was als nächstes kommt, welche Schritte genommen werden, welche nicht genommen werden. Das heißt, man hat einen Erfahrungsschatz und spekuliert dann, hat aber nicht unbedingt irgendwelche Leaks, sondern das sind einfach, sage ich mal, Erfahrungswerte, die so da sind. Und die gibt man preis. Und dann gibt es die anderen, die wirklich, sage ich mal, jemanden aus internen Quellen haben. Weil es ist natürlich einfach zu gucken, was irgendwelche wahren Leaker sozusagen posten und dann die gleiche Meinung zu haben und dann irgendwie aufzustellen nach dem Motto, ja, man wüsste auch irgendetwas. Das ist dann halt, also ich nehme das auch nicht ganz so ernst und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, weil im Endeffekt bringt es ja auch jedem irgendwo Spaß zu überlegen, was könnte von Apple als nächstes kommen und wie könnte das aussehen. Also ich finde, das ist ein bisschen so wie auf dem Schulhof mit Fußballkarten tauschen, so, wer kriegt man für wen. Also ich finde, das darf man auch nicht allzu ernst nehmen, wenn man einfach darauf achtet, dass man, sag ich mal, diejenigen wie Max Weinbach oder so, die wirklich auch, finde ich, einfach vom Auftreten von deren Arbeitgeber Bloomberg, so, das sind keine kleinen Player. Das heißt, da kann man sich schon ein bisschen mehr drauf verlassen. Und alle anderen, die dann so mal hochkochen, die muss man dann auch nicht wirklich super ernst nehmen, beziehungsweise ja, sich darum groß kümmern. Ja? Weil die am lautesten in der Klasse schreien, sind meistens nicht die, die danach im Leben große Karriere machen. Von der Seite, sage ich mal, verstehe ich das. Ich finde es auch super interessant, aber ich würde das auch insgesamt nicht immer zu ernst nehmen, was da passiert. Apropos ernst nehmen, ich denke, eine andere Sache, die Apple auf jeden Fall ernst nimmt, ist das ganze Thema Epic versus Apple, wo wir vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen können, weil da hatten wir ja die letzte Podcast-Folge drüber gemacht, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben. Und ich habe mich ja sehr gefreut, weil das war, glaube ich, ein Tag bevor die erste Anhörung war, wo die Richterin sich dann, finde ich, sehr, sehr gut positioniert hat, beziehungsweise auch einmal Epic klar gemacht hat, dass die Art und Weise, wie sie das Ganze durchgeführt haben, nicht wirklich, also dass sie hat es gerügt, sagt man, glaube ich, so vom Gericht aus, dass die Art und Weise, wie Epic vorgegangen ist in diesem ganzen Streit und auch in der Art und Weise, wie sie quasi dann es zu diesem Gerichtstermin haben kommen lassen, dass sie das erstmal gesagt hat, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist von ihrer Seite, ne?
Ja, und das hat man ja auch wirklich an der Wortgebung gemerkt, aufgrund dessen, dass es wohl sehr herbeigeführt wirkte von seitens Epic, weil sie ja auch schon hätten einlenken können, wenn sie wollten.
Ja.
Und dann auch noch wirklich im Endeffekt eine Unterlassungsklage gegen Apple zu erheben, dass sie die App wieder einführen, ist dann wirklich schon fast kindisch gewesen.
Ja. Ja, also was aber finde ich da noch interessant ist, also für jeden, der da auf dem Joker-Kanal auf Twitter mal vorbeischaut, ich habe das da auch nochmal gepostet, was sie wortwörtlich dazu gesagt hat, weil das ist schon sehr, sehr interessant, dass Epic sich da strategisch zumindest vor Gericht nicht wirklich in eine gute Position gebracht hat. Vielleicht, ich würde noch nicht mal sagen, im öffentlichen Bild haben sie sich jetzt nicht wirklich eine bessere Position geschaffen, außer dass jeder Epic jetzt kennt und weiß, was die machen und so weiter. Aber das, was, glaube ich, sie schaffen wollten, ist im ersten Moment jetzt noch nicht eingetreten, dass man in irgendeiner Weise sagt, ja, Apple ist böse und Epic ist der Kämpfer für die kleinen Entwickler. Das ist in der Form nicht wirklich so eingetreten. Das, was aber, glaube ich, spannend war, war dann, dass im beiderseitigen Einvernehmen entschieden wurde, dass keine Jury sozusagen gewählt wird, sondern dass der Bundesrichter bzw. die Richterin später entscheiden soll, wer Recht bekommt, weil die Richterin hat ja empfohlen, dass sie darüber nachdenken, ob es eine Jury gibt aus normalen Menschen, die diese kartellrechtlichen Problematiken sozusagen dann einschätzen. Und da haben sich beide gegen entschieden.
Was sehr interessant ist, aufgrund dessen, dass so gesehen Epic jetzt im Nachteil ist, aufgrund dessen, dass schon vorher analysiert worden ist, wie die auftreten hätten müssen. Und da wäre eine Jury sehr für Epic gewesen. Da hätte vielleicht noch wirklich was umgeworfen werden können. Jetzt wird es aber sehr viel schwieriger.
Die Frage für mich ist nur, wenn du das so beschreibst, warum hat sich dann Epic auch dagegen entschieden?
Genau das ist die Frage.
Weil ich glaube nicht, dass es so mit einer Jury so glasklar gewesen wäre.
Zumindest hätten sie dann mehr Chancen gehabt, das noch umzuwälzen.
Ich glaube, beide haben einfach Angst vor der Box des Pandora, des Menschen, dass man nicht weiß, was man kriegt, weil das kann so und so ausgehen. Und wir müssen, ich kann mir vorstellen, dass beide darüber auch nachgedacht haben und gesagt haben, okay, das ist ja man muss sich ja sehr damit auseinandersetzen, um die Problematik erstmal zu verstehen. Und da ist auch viel Vertragliches, wo, sag ich mal, das normale Jurymitglied, die haben vielleicht einen groben Überblick, kriegen einen Überblick, aber die sind ja dann vertragsmäßig, rechtmäßig nicht so im Bilde wie eine Richterin. Und da, glaube ich, hat jeder der beiden Seiten gesagt, okay, das ist uns vielleicht zu großes Risiko, was wir da eingehen, wenn wir da eine Jury haben, die vom Gefühl her, beziehungsweise vom Eindruck, den sie gewonnen haben, entscheiden und nicht von dem, was eigentlich rechtlich da nicht sauber gelaufen ist. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum sie sich da auf jeden Fall einig sind.
Macht es auf jeden Fall in dem Fall sehr interessant. Und das erste Ergebnis dazu soll dann wohl erst nächsten Jahr bekannt gegeben werden. Und zwar, ich glaube, erst im Juli.
Ja, das wird auf jeden Fall noch dauern. Ich meine, es gibt ja auch in anderen Bereichen schon ordentlich Dampf in dieser Richtung. Das ist jetzt zum Beispiel, wo die EU gegen Apple vorgehen möchte. Ein weiteres Thema, was ja auf Apple auch zukommt in diesem ganzen Regulierungsthema, ist, dass die EU, glaube ich, möchte, dass keine vorinstallierten Apps mehr in iOS sind oder so. Ist das richtig?
Genau, und zwar plant die EU wohl neue Regulierung, welche es verhindern soll, vorinstallierte Apps für eigene Dienste auszuliefern, was bei Apple beispielsweise Mail oder auch Safari wäre. Und das wäre natürlich sehr interessant.
Also ich glaube, bei dem, was alles passiert, was wir jetzt alles sehen mit Epic, Apple, da sind ja auch noch andere, Spotify und so weiter. Ich glaube, intern bei Apple wäre es eine gute Strategie, wirklich sich jetzt zu überlegen, wir bieten dem Kunden bei der Einrichtung zwei Optionen an. Eine Option ist super safe. Und die andere ist not safe, weil ich würde dann bei Apple halt alle Services, die bieten, würde ich komplett nur in die safe Variante packen. Das heißt, eigene App von Apple benutzen, bist du sicher dabei, Safari benutzen, bist du sicher dabei, etc. Und die andere Variante, wenn man, sag ich mal, jetzt nicht mal mehr, also ich finde das ein sehr interessantes Thema jetzt, dass man dann keine vorinstallierten Apps mehr installieren darf von Apple aus, wenn das wirklich so durchgesetzt wird, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also, dass das Mail-Programm von Apple ist, ich meine, das ist einfach ein sauberes Mail-Programm, dass die Wetter-App von Apple ist und vorinstalliert ist, who cares? Also, weißt du, ich verstehe die Herangehensweise nicht. Worauf wollen die da hinaus?
Besonders Apple hat ja in der Hinsicht auch schon ein paar Schritte gemacht, sodass man wirklich gewisse Apps auch schon direkt deinstallieren kann, falls man sie nicht haben will.
Ja, vor allen Dingen, es geht für mich so in eine Richtung, Apple soll einfach die Hardware ausliefern und jeder installiert sich da irgendwie seine Sachen zusammen. Das ist halt nicht für, das ist kein schönes, finde ich, kein schönes Nutzererlebnis. Und ich frage mich, also aus welchem Impuls kommt denn dieser Vorstoß der EU? Das Ganze gab es ja auch schon bei Microsoft, dass entsprechend, glaube ich, bei Windows der Internet Explorer nicht mehr als vorinstallierter Browser genutzt werden durfte, sondern es musste per Zufall dem User ein Browser angeboten werden im Installationsprozess und den konnte der User dann auswählen, um entsprechend, sage ich mal, das Ganze nicht zu regulieren durch den Hersteller. Und ja, also ich weiß nicht, ob die EU sich damit einen Gefallen tut. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das jetzt großartig bringt. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man sich ein Gerät kauft, ein iPhone kauft oder man hat ja genug Auswahl. Es gibt ja genug Smartphones. Und wenn man in den Kaufprozess geht oder den Entscheidungsprozess, was man sich für ein Smartphone holt, dann setzt man sich doch auch mit der Software auseinander und guckt, was möglich ist und was nicht und was Vorteile und Nachteile sind. Und jetzt zu sagen, man weicht dieses System auf, dass man nicht mehr vorinstalliert Safari hat, weil ganz ehrlich, du kannst doch auch Chrome runterladen, du kannst doch auch einen anderen Browser, du kannst inzwischen sogar den Browser als Standard-App einrichten. Man muss dazu sagen, das ist noch in einer sehr frühen Phase, was die EU davor hat, aber ich persönlich finde, sie sollten sich viel mehr darauf konzentrieren, dieses Steuerthema in den Griff zu kriegen, als jetzt sich auf diese, sage ich mal, kleineren Herausforderungen zu stürzen. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, können wir gerne auch auf Twitter darüber diskutieren. Schreibt einfach gerne auf dem @JokerTV auf Twitter, falls ihr da eine andere Meinung zu habt oder ja, wir uns da ein bisschen austauschen können, ein bisschen die Meinung darüber austauschen können. Weil das ist ein Bereich, sag ich mal, wo in Spotify, wo alle möglichen jetzt, sag ich mal, gegen Apple schießen. Und ich glaube, dass das im Endeffekt zu einer Lösung kommen wird, die nicht im Sinne der Sicherheit und der ja, einfachen Nutzung für den Nutzer sein wird, sondern es wird das Ganze eher komplizierter machen. Und ich sehe das ja, sage ich mal, aus meiner Sicht mit dem Support. Die Menschen sind jetzt schon überfordert mit dem System und was sollen die dann noch alles auswählen? Also ist eine Sache, die wir im Blick behalten sollen. Wir können vielleicht gleich mal zum nächsten Thema gehen. Da geht es um den Blutsauerstoffsensor von der neuen Apple Watch. Ich bin ja wirklich hier tagtäglich am Testen und muss sagen, es ist sehr variabel bei mir. Es ist aber zwar immer zwischen 90 und 100, aber es ist variiert extrem.
Ja, das stellt sich einfach mit der Messung heraus, aufgrund dessen, dass normale Blutsauerstoffsensoren normalerweise an die Finger geklippt werden und dann letztlich im Endeffekt die Reflexion messen und dadurch dann den Wert ermitteln können. Jetzt ist es aber so, dass Apple die Apple Watch im Endeffekt am Handgelenk trägt und dadurch dann auch nicht so akkurate Werte messen kann. Wobei es dann natürlich auch die medizinische Zertifizierung erschwert hätte, wobei sie dann das dann auch nicht umsetzen konnten.
Aber das wird vielleicht noch später kommen, ne?
Das könnte vielleicht in Zukunft mit weiteren Serien kommen, aber unabhängig davon hat Massimo wohl eine Klage gegen Apple dahin eingereicht.
Wer ist Massimo?
Im Endeffekt ein Hersteller von medizinischen
Ach
Sensoren,
so,
welche meinten, dass Apple im Endeffekt die Klage, welche sie eingereicht haben, bereits im Januar, im Endeffekt so weit hinausgezögert hat, dass sie ihre Marktmacht missbraucht hätten, um dann im Endeffekt die Apple Series 6 rauszubringen und dann den Massenmarkt damit zu überschütten.
Ja, müssen wir, ja, okay. Warten wir mal ab, was in dem Bereich passiert. Führe ich noch ein, können ja so ein bisschen jetzt auch in den Off-Topic, in den kleineren Bereich kommen von News, die diese Woche so abgegangen ist. Zum einen hast du hier noch Apple Recycling Klage. Was ist da passiert? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen.
Genau, und zwar Apple beauftragt normalerweise Recycler für die Geräte, welche sie dann eben im Endeffekt für die Verschrottung verwerten. Und dieser Recycler, das ist Canada GEEP, der soll wohl hunderttausende Geräte von denen wiederverkauft haben, obwohl die diese recyceln sollten.
Als Gebrauchtgerät oder wie?
Im Endeffekt als Gebrauchtgeräte, ja.
Krass. Ja gut, damit kann man auf jeden Fall, glaube ich, gutes Geld verdienen, wenn man nochmal iPhones entsprechend gebraucht, aufwertet und wieder verkauft. Ansonsten, was haben wir noch? Es ist ja, du hast es ja auch im Titel wunderbar mit verbaut, Techtober. Kannst du vielleicht mal den Nicht-YouTubern kurz erklären, was ein Techtober ist?
Ein Techtober ist eigentlich dadurch bekannt, dass sehr viele Veranstaltungen veranstaltet werden. Oftmals in Bezug auf Smartphone-Releases, darunter jetzt beispielsweise die Launch Night In von Google oder auch von Xiaomi. Google hat beispielsweise das Pixel 5 und das Pixel 4a 5G vorgestellt und Xiaomi hat das Mi 10T vorgestellt. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, aufgrund dessen, dass gewisse Features auch sehr schön für ein iPhone werden, würde ich sagen.
Zum Beispiel?
Beispielsweise im Bereich Software die Hold for Me-Funktion, wo im Endeffekt Anrufe getätigt werden können und wenn man dann in die Warteschleife gelistet wird, dass man dann im Endeffekt nicht mal da sein muss, sondern dann im Endeffekt eine Benachrichtigung erhält, wann die Person wieder mit einem redet.
Das heißt, die eine Person schickt dann in den Wartemodus und dann schickt die andere Person, die andere Person in den Wartemodus. Das sei
Kann
ja nicht
man
schlecht.
so beurteilen. Oder auch der Extreme Battery Saver Modus, welcher es ermöglichen soll, gewisse Apps auszuwählen, welche man in diesem Modus nutzen will. Und dadurch soll man sogar 48 Stunden Betriebslaufzeit haben.
Ja, sehr auf
Was
jeden
für ein
Fall.
Smartphone sehr schön wäre.
Ja, 100%. Ansonsten, was haben wir denn noch Wichtiges auf Topic? Apple hat Scout FM gekauft. Das ist ja interessant, vor allen Dingen für den Podcast-Bereich, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Scout FM die Möglichkeit, sozusagen nach den Podcasts, die du hörst, dir entsprechend passende Podcasts vorzuschlagen, die so in die Richtung gehen, ne?
Genau, einerseits Empfehlungen, andererseits kann man das fast so wie einen Radiosender anschauen, der im Endeffekt diese Podcasts dann auch ein bisschen zusammenmischt.
Ja, das macht ja mein Freund Spotify schon sehr, sehr gut. Da gibt es ja so einen sogenannten Daily Drive, nennt sich das. Da werden sowohl Musik, die man gerne hört, als auch Podcasts zusammengestellt. Und das sind nicht immer Podcasts, die man, sag ich mal, im Abo hat. Ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Finde ich ein gutes Thema, weil man dann auch mal auf neue Podcasts stoßen kann und nicht selber die raussuchen muss und Probe hören muss, sondern man kriegt die einfach vorgeschlagen. Was haben wir noch an Short News, an kurzen Off-Topic-Themen?
Sonst gab es noch eine recht interessante Info zu Tim Cook, der wohl beschränkte Aktienanteile erhalten soll, aber nur dann, wenn er bis 2025 CEO von Apple bleibt.
Das heißt, er macht nochmal 5 Jahre.
Genau.
Das finde ich
Und erst
super.
dann kriegt er im Endeffekt genau diese Aktien, welche ihm da als Paket zusammengeschnürt worden sind.
Ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Signal an alle Anleger, dass Tim Cook vermutlich noch so lange machen wird, gehe ich auch von aus. Und das ist natürlich eigentlich, also für Apple ist es auf jeden Fall beruhigend, weil er wird wahrscheinlich dann diese ganze Umstellung Silicon, Apple Silicon sozusagen bis zum Ende führen und dann übernimmt jemand für die neuen, die nächsten Steps, die dann kommen werden. Macht auf jeden Fall Sinn, finde ich gut, beruhigt das ganze Thema auch ein bisschen, dass man jetzt nicht zwischendurch irgendwie nochmal einen Wechsel vor sich hat. Lass uns doch mal, wenn du magst, vielleicht schon zu deinem Lieblingsbereich kommen, Apple TV Plus, weil ich war natürlich auch nicht untätig. Ich überlasse dir jetzt nicht einfach den Apple TV Plus Bereich. Hab auch ordentlich bei Apple TV Plus geschaut. Vielleicht können wir einmal ein bisschen über Teheran sprechen. Da hast du schon eine Folge geguckt. Ich habe schon alle, die im Moment draußen sind, geschaut. Was ist dein Eindruck? Was würdest du erstmal vielleicht von der Bewertung? 5 Sterne ist das Maximum. Was würdest du Teheran geben?
Ich muss ehrlich sagen, Teheran war nicht ganz mein Fall, selbst wenn es sehr gut und cinematisch gedreht worden ist.
Du hast aber auch erst eine Folge geguckt.
Ich habe bisher nur eine Folge gesehen, aber es würde mir schon den Eindruck vermitteln, dass es vielleicht 6,5 von 10 Punkten hat.
Also 6,5 von 10. Also das ist aber nicht so
Einfach, weil
gut.
es nicht meine Sparte ist.
Du musst aber bedenken, ich will jetzt nicht für Teheran eintreten. Bloß denk mal darüber nach, welche Serien dich schon nach einer Folge abholen.
Kenne ich schon gute.
Ja, aber das ist selten. Du, also zum Beispiel Morning Show habe ich die ersten 3 Folgen. Ja, nee, da rümpft Benjamin sein Gesicht. Aber ich muss sagen, die ersten 3 Folgen, ich fand's okay, aber es hat mich sehr viel später erst gecatcht. Und es gibt, wie gesagt, was damit nur sagen, es gibt wenig Serien, wo ich sagen würde, die haben, klar, das ist vielleicht nicht dein Genre oder so. Ich gebe mal meine Einschätzung dazu. Ich würde das jetzt auf, ich würde sagen, 3,5 von 5 Sternen machen. Ich bin immer bei 5 Sternen. 3,5 bis 4 Sterne würde ich der Serie geben. Ich finde die erstmal, also ich sag mal so meinen Blick darauf, weil ich bin auch so ein Homeland-Fan. Ich habe halt Homeland bis zum Geht nicht mehr geguckt und auch so, sag ich mal, diese gesamte Thematik fand ich schon immer spannend. Und von der Seite, was ich gut finde, ist, die versuchen nicht Homeland zu kopieren, sondern machen ein eigenes Thema raus. Das wirst du jetzt noch nicht wissen, weil du hast nur eine Folge geschaut. Du wirst es wahrscheinlich auch nie rausfinden, weil du nicht weitere Folgen schaust, was schade ist. Aber was sehr, sehr schön ist, dass die eine eigene Storyline entwickelt haben, die nicht so in diesen klassischen Homeland, im klassischen Geheimdienstcharakter geht, sondern die bringen halt 2 Hauptdarsteller, die auch noch so ihre, so eine andere Agenda haben. Und was ich dazu super interessant finde, du lernst halt eine ganz andere, ganz andere Menschen, ganz andere Kultur kennen. Die Sprache finde ich auch super interessant, wenn du da mitkriegst. Das ist ja immer, sag ich mal, in Originalsprache, wenn die sich dort unterhalten. Es sind viele Themen da drin, die interessant sind. Israelis, Iran, alles so Themen, die, sag ich mal, in eine Geschichte verpackt werden und wo man gleichzeitig ein bisschen was auch lernen kann. Und auch, finde ich, einen Bezug einfach zu dieser Kultur kriegt. Also von der Seite, ich finde es mega. Ich würde es auf jeden Fall weitergucken. Du kannst ja jetzt vielleicht mal deinen Blick auf die Serie, die du schon öfters erwähnt hast, die ja auch sehr positiv in den Medien immer wieder auftaucht, nämlich Ted Lasso.
Genau, da geht es grundsätzlich um einen Fußballcoach, welcher eigentlich kein Fußballcoach ist, sondern zuerst ein Rugby- bzw. American Football-Trainer war und der letztlich dann in die UK verfrachtet wird mit einem Vertrag, dadurch einerseits von seiner Familie getrennt ist und dann natürlich auch sehr individuelle Trainingsmaßnahmen oder Trainingsmethoden an den Tag stellt. Was es dann natürlich sehr amüsant macht.
Also es ist eher, es ist Comedy, ne?
Das ist eine richtige Komödie. Aber ich muss ehrlich sagen, die hat sich wirklich in mein Herz geschlossen.
Und sagen wir mal, wenn du das jetzt vergleichen müsstest, gibt es eine Serie oder einfach nur vom Humor oder von der Art und Weise, wie es gefilmt ist, was fällt dir da irgendeine Serie ein, die, mit der du es vergleichen könntest, jetzt nicht inhaltlich, sondern einfach so vom, dass der Zuhörer weiß irgendwie, in was für eine Richtung das geht? Ist das, also Humor kann ja auf der einen Seite ist es so, sage ich mal, Slapstick und es geht schnell, oder es ist eher filmisch, ist es eher, also wie ist das Ganze so aufgenommen?
Also so filmisch habe ich noch nichts gesehen. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen in die Richtung bewegt, ist Suits. Das ist aber auch mein Allzeit-Klassiker.
Suits, ja?
Ja.
Okay, dann habe ich, ich glaube, ich habe mal eine Folge geschaut, aber das heißt, es ist eher wirklich ein Seriencharakter, weil wenn du jetzt Teheran anguckst, das ist ja eher Filmcharakter, sind wir uns einig, ne?
Ja.
Das heißt, es geht eher in eine Serienecke und ist dementsprechend auch von den Dialogen wahrscheinlich relativ schnell, ne? Oder?
Ja, also man merkt schon, dass die von einer Unterhaltung in die andere gleiten, aber ich muss ehrlich sagen, der Charakter Ted Lasso ist schon sehr speziell und hat auch seine angenehmen Seiten.
Perfekt.
Dazu gesagt, er hat genau die Einstellung zu stillem Wasser wie ich.
Was heißt das?
Heißt, er kann Sprudelwasser gar nicht ab.
Ja gut, da bin ich auch bei dir. Ich kann, also ein bisschen Sprudel kann ich, aber also Sprudel, ja, wir müssen jetzt nicht über Sprudel reden. Ist auf jeden Fall, vielen Dank für den Insight, Benjamin, zum Thema Sprudel. Ich werde auf jeden Fall mal mir eine Folge reinschauen und werden dann beim nächsten Joker News externen Podcast da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten würde ich sagen, gibt es noch irgendwas, was du dem Podcast diese Woche hinzufügen möchtest oder bist du soweit happy?
Oh, vielleicht noch eine Kleinigkeit für alle, die es interessiert und mit dem Gedanken spielen, vielleicht eine Spielekonsole zu kaufen. Apple TV soll wohl für die auch kommen.
Für was? Für Spielekonsolen?
Für die Spielekonsolen im Endeffekt als App.
Ach krass, dass du es auf den Spielekonsolen die Apple TV-App, die du sonst jetzt auf dem Samsung und LG installieren kannst.
Genau.
Ja gut, dann das ist natürlich top. Dann hole ich mir sofort eine Spielekonsole. Das ist das, was ich vermisst habe. Nee, ja, ist gut. Guter Tipp auf jeden Fall. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt einen Cut für den Joker News Extended Podcast diese Woche. Benjamin, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das schöne Gespräch und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende, ne?
Schönes Wochenende.
Ciao.